Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Episode 147, lieber Defner, aus unserem neuen Studio hier. Es fehlt mir so ein bisschen, ja, was soll ich sagen, unsere Deko.
Die alte Deko. Und der Kabelsalat am Boden und so weiter. Ja.
Ja, es haben sich so viele Menschen gemeldet, die dieses Bild haben wollen und die, ja, und auch die 100 dazu. Wir müssen nochmal gucken, wie wir das jetzt auslosen. Ich glaube, da müssen wir einfach eine große Lostrommel machen, alle reinpacken.
Das ist eine gute Idee.
Bekommt derjenige, der...
Damit es fair zugeht.
Damit es fair zugeht.
Ich glaube, es ist ein bisschen halliger geworden jetzt hier.
Findest du? Ja, ist es halliger?
Mal gucken, wie sich das dann so anhört.
Also wenn wir jetzt mehr hallen, dann liegt das nicht daran, dass wir irgendwie leere Rüben haben und es deswegen mehr hallt, sondern es ist einfach...
An den neuen Hallen.
An den neuen Hallen.
Genau. Hall in der neuen Halle, ja.
Stimmt. Hier ist viel Beton.
Also viel Hall und Rauch.
Ja, wir werden nachher noch ein Bild machen, dann kann man das sehen und dann kann man unser neues Studio mal sehen. Ja, ich muss noch das Zweite, was mich bewegt. Ich habe so ein bisschen als Bär Identitätsprobleme, nicht nur, weil ich ja jeden Tag den wunderbaren Börsenpodcast Alles auf Aktien habe und da den Menschen eigentlich predige, dass man ohne Aktien eigentlich nichts machen kann, sondern wir haben 1,9 Billionen Dollar Rettungsprogramm. Davon haben die Leute gesagt, sie wollen 300 Milliarden in Aktien werfen. Und ich habe mal die ganzen Rettungsprogramme in Amerika allein zusammengerechnet. Das sind 5,3 Billionen. Das sind 43.000 Dollar pro Haushalt. Dann gibt es die Notenbanken, die drucken weiter Geld. Es ist so viel Geld.
Ja, dann muss immer wieder die Notbank herhalten.
Es wird ein solcher Boom hier dieses Jahr geschafft. Wir haben 8% wahrscheinlich Wirtschaftswachstum in Amerika. Und ehrlich, da bin ich selbst als Bär, liege ich da und denke mir so, okay. Da muss ich kapitulieren.
Du hast ja schon lange kapituliert. Also Bär bist ja eh kein echter mehr. Aber ich wollte nochmal darauf hinweisen, wer es am letzten Dienstag vorhergesagt hat, den Turnaround Tuesday. Und
das
zwar
war ja
vor.
Kein Turnaround, erzähl
also,
doch nicht.
Hallo.
Es ging mal am Dienstag hoch.
Am Dienstag war es ein fetter Turnaround und die Tage darauf, am Freitag gab es wieder einen Dip. Aber erstmal bitte, am Dienstag hat den Nasdaq 3,7% plus gemacht. Ja? Und viele, viele Technologieaktien, unter anderem die Tesla-Aktie hat 20% plus gemacht und ich hatte ja am letzten Dienstag angekündigt, ja, überlege wieder einzusteigen und bin dann auch schnell wieder eingestiegen bei Tesla, gerade nochmal so am Anfang, also durchgestartet ist, bei 610 Dollar ungefähr, habe ich dann nochmal einen Einstieg geschafft. Bin froh, wieder dabei zu sein, weil ich bin ja doch großer Elon Musk-Fan und Tesla-Jünger und ich habe es ihm jetzt verziehen, das Gezocke mit dem Bitcoin nicht ganz, aber ich finde einfach, man muss trotz Bitcoin, muss man bei Tesla irgendwie dabei sein, also und bin jetzt wieder dabei und hab.
Und er ist jetzt Techno-King auf Tesla, hast du auch gelesen? Das ist ja. Und sein Finanzchef ist jetzt Master of Coin. Ich meine, du bist bei einem Unternehmen investiert, wo der Finanzvorstand Master of Coin heißt. Wie geht das denn? Wie geht das? Es geht nicht.
Es geht nur mit Gewissenskonflikten. Aber ja, so wie der Bär, wie du als Bär immer alles auf Aktien empfiehlst, Also man muss gewisse Kompromisse machen im Leben und bei Tesla muss man halt einfach das Bitcoin-Auge zudrücken. Ja. Und ansonsten hat einfach Tesla zu viel und ich finde immer noch, das Risiko ist einfach zu groß, bei Tesla nicht dabei zu sein. Auch wenn ich nach wie vor auch auf dem gesenkten Niveau, ich bin ja damals ausgestiegen bei 850 Dollar, bin jetzt wieder günstiger rein bei 610 Dollar. Also ein bisschen verbilligt die Position, immer noch hoch bewertet das Ganze. Und aber auf
wenn
der
du jetzt
Seite,
gesagt hast, das ist Turnaround, das heißt ein Turnaround ist ja dadurch gekennzeichnet, dass es dann weiter hochgeht.
Ja, ja.
Ich auch. Gesamtmarkt habe ich ja nie gesagt,
nein,
der war ja nie
nein,
unten.
Ich meine jetzt den gesamten Technologiemarkt.
Du hast Tech-Buden gesagt.
Ja, ich meinte, den Technologiemarkt. Also da bin ich, wie gesagt, da bin ich schon optimistisch. Ich glaube auch, dass man jetzt sich mit diesen, ja, die Anleiherenditen sind ja dann teilweise doch auch wieder ein bisschen nochmal angezogen.
Ja, auch das hattest du nicht bisher gesagt, jetzt würden sie alle einsteigen. Was ist passiert? Sie sind hochgeschossen auf 1,65. Also
ist passiert.
Der Defner hat immer so eine selektive Wahrnehmung, was passiert,
im Großen
was nicht
Ganzen,
passiert,
nein,
was er selbst gekauft hat, was er gemacht hat.
Also ich sage halt, ich sehe mein Depot und sehe, das steigt. Und das ist nicht selektiv, sondern das ist einfach, das sind die ganz
harten steigen, die werden ausgestoppt, die werden rausgebucht. Das ist der berühmte Überlebensfaktor, dass alles, was tot ist, wird ausgebucht irgendwann. Und irgendwann habe ich nur noch ein Depot mit ganz vielen coolen Sachen.
Ja, ich habe ja schon, du hast ja hier mich hier bei Alles auf Aktien bei eurem hier ganz schön niedergemacht, der Kollege Seifert, ist mir dankenswerterweise zu Hilfe geeilt. Ja. Und von wegen, ich würde mir alles schön reden. Also ich meine, überhaupt nichts rede ich mehr schön. Natürlich habe ich bei CFDs, und das habe ich schon oft erklärt, wir jetzt hier nicht auch gar nicht so sehr in die Details meiner Anlagegeschichten gehen, aber bei CFDs muss man natürlich Stoppkurse setzen, da muss man sich auch ausbremsen lassen und da hat man da auch Verluste hinzunehmen. Das habe ich auch gar nicht schön geredet, das habe ich hier ehrlich eingestanden. Auf der anderen Seite habe ich ein Aktiendepot, wo ich keine Stoppkurse habe und wo ich die Position dann halte, verbillige, was auch immer, und ein paar machen wirklich Freude. Ja? Ich meine, Warta komme ich noch später dazu, und Tesla macht auch Freude, und viele andere machen auch Freude. Also die Freude überwiegt. Ja,
ja, aber
und,
muss man ja, was ich ja noch kritisiert habe, ich muss ja das auch mal sagen, dass Menschen, wenn sie jede Woche vom Defner hören, die hippe Aktie, die steigt 10 am Tag, die 20 am Tag, die 30 am Tag, verlieren einfach Maß und Mitte, was Aktienanlage bedeutet. Und Aktienanlage bedeutet nicht 10% pro Tag, auch nicht pro Woche, sondern pro Jahr. Und das ist einfach das, was viele Menschen jetzt, wenn sie dem Defner zuhören, der immer munter mit seinen Bällen in der Luft rum und da habe ich noch hier und dann noch das, verlieren sie vielleicht so ein bisschen die Idee, was Börse eigentlich ist. Das hat nichts mit 10% am Tag zu tun, sondern 10% im Jahr. Und das ist ja, verändert Menschen. Wenn sie das jede Woche hören, verändert das auch den Charakter von Leuten.
Ach, der Charakter. Also Charakter ist nochmal was anderes. Nein.
Stimulant.
Hallo, ich meine den Charakter. Ja, der Charakter muss gefestigt sein und der Charakter hat auch nicht unbedingt was mit Börse zu tun. Man sollte einen gefestigten Charakter haben, wenn man an die Börse geht. Ja?
Ja.
Das ist natürlich klar. Und wer zum Spieltrieb neigt, muss vorsichtig sein, muss aufpassen. Und ich sage es ja immer wieder, man kann wirklich, und ich habe schon oft hier von eigenen Verlusten, von verlustreichen Jahren erzählt, und das muss man alles im Hinterkopf haben. Und dennoch glaube ich einfach, es gibt auch an der Börse Chancen, die einfach über die 10% hinausgehen. Es gibt einfach Möglichkeiten, wo man 10-Bagger, 20-Bagger, wo man sich verhundertfachen kann. Solche Möglichkeiten nach solchen Perlen möchte ich auch suchen, aber ich bin auch nicht dagegen, dass man in Standardwerte investiert. Das ist doch keine Frage. Aber ich sage nur noch, ARK Investment, Cathie Wood, die letzten Jahr mit ihren Fonds 150% gemacht hat. Also solche Leute gibt es auch in der großen Profi-Welt. Und aber in der Tat ist das nicht der Durchschnitt des Gesamtmarktes. Und deswegen sagen wir immer wieder, und vielleicht müssen wir es einfach noch öfters, Basisinvestment ist wirklich marktbreit, am besten über ETFs in den breiten Markt zu investieren. Eine MSCI ACWI zum Beispiel, und mit dem kann man dann eben 8% vielleicht im Jahr machen in der Range, und das auf Dauer angelegt, und alles andere ist dann ja ein bisschen Spielgeld oder Nebendepot oder Venture Depot, wie auch immer. Und das, die Gewichtung muss natürlich jeder nach seinem eigenen Gusto machen und das Risiko einfach selber schultern. Das kann man auch wirklich keinem so mit einem allgemeinen Patentrezept dann abnehmen.
Wunderbar, das hast du schön gesagt. Sollen wir vielleicht, weil wir ja hier Strukturen schaffen wollen, vielleicht nochmal sagen, das war jetzt unsere Vorrede. Heute haben wir ein Thema, wo wir eigentlich komisch, dass du für dieses Thema nicht aufgeschlossen bist, weil das ja eigentlich auch ein sehr zockiges ist. Es wird Wasserstoff gehen. Und die Frage, ist das die Zukunft der Energie oder eine der Zukünfte? Eine der Zukünfte? Gibt es das? Gibt es die Zukunft? Es gibt nur eine Zukunft. Oder? Okay. Ob das die Zukunft der Energie ist oder nicht? Jetzt habe ich mich hier schon wieder
geoutet. Nur bei gespaltenen Persönlichkeiten gibt es Zukünfte oder sowas.
So, gut. Ja,
oder ob verschiedene Realitäten.
Eine große Blase ist, die platzen wird. Und da werden wir unterschiedliche Position einnehmen. Bist
gut,
du
wer
mal
uns
hier der
regelmäßig
Bär?
kennt das ja schon im Großen und Ganzen. Aber wir haben gesagt, wir wollen es einfach noch mal ein bisschen systematischer diskutieren, nicht immer nur so nebenbei am Rande, wenn es gerade mal hochpoppt. Aber genau Näheres dazu dann später
so
noch. Ja?
Zu
viel
es.
Wollen wir auch nicht vorab verraten.
Dann haben wir natürlich unsere Bullen und Bären, also unsere Rubriken Daumen hoch und runter. Die werden wir dann auch noch haben. Und noch ein paar Lesersachen. Zwar eine Sache, die hast du schon angesprochen. Cathie Wood, nicht Woods, Cathie Wood, genau.
Cathie
haben
Wood.
Viele auch gefragt, wie kann ich diesen Fonds kaufen? Und den konnte man noch bis zum 31. Dezember vergangenen Jahres kaufen. Und seitdem hat der Fonds die europäischen Regularien, UCITS und MiFID, das sind die beiden Regularien, die haben sie nicht erfüllt und haben wohl ihre Zielmärkte nicht genau genug genannt. Und seitdem kann kein Broker ihn mehr in Deutschland anbieten. bieten, ohne Gefahr zu laufen, dass er irgendwie verklagt wird. Und die werden zwar noch gehandelt, und wenn man guckt, beispielsweise bei Lang und Schwarz werden sie gehandelt oder auch bei GetEx, das ist ja diese Börse München-Geschichte, und man denkt ja, hä, warum kann ich die jetzt nicht kaufen? Das sind aber meistens nur noch mal Verkäufe von Leuten, die schon haben. Und man darf sie in Deutschland, darf sie kein Broker mehr verkaufen. Das ist mit ganz vielen ETFs übrigens so. Und dann manchmal fehlt einfach nur ein Datenblatt, was nicht da ist. Dann sagt der Broker, nee, kannst du nicht kaufen oder andere Sachen. Also ich finde das sehr ärgerlich, weil gerade Cathie Wood ist ja eine, die sehr transparent ist. Und ich kann jeden Tag sehen, was in deren Fonds drin ist. Und ich weiß auch, kann man dann auch sagen, was der Zielmarkt ist. Das ist nun wirklich kein Problem. Das sind andere viel intransparenter. Aber irgendwie scheinen die keinen Bock zu haben, die Amerikaner, diese Regeln einzuhalten. Und deswegen kann man die gerade nicht bei deutschen Brokern kaufen. Wenn man einen Broker hat, der außerhalb Deutschlands ist, geht das noch? Oder ich weiß nicht, was bei den CFDs war es doch bei dir
bei
so?
Bei den CFDs, da geht's noch. Also ich bin ja bei CMC Markets und da kann ich die noch handeln. Allerdings ist das halt dann ein CFD mit nur 20% Eigenkapital. Und wenn dann zum Beispiel ARK Innovation ist ja auch schon gefallen, der Hauptfonds um 30% vom Hoch. Ja. Da bist du natürlich sofort ausgestoppt. Ja. Oder kannst du natürlich den Stopp auch tiefer setzen, aber dann ist dein Eigenkapital aufgebraucht, musst du nachschießen oder was auch immer.
Und also wenn CMC Markets pleite ginge, hättest du keine Kohle, weil das ist nämlich das Problem, dass normalerweise sind ja Fonds Sondereigentum, das den Leuten gehört, also den Anlegern. Und wenn ein Broker pleite geht, ist das in einem Extratopf und es ist nicht Insolvenzmassenteil, aber bei CFDs ist es anders. Das muss jeder wissen, der CFDs macht. Und gerade, es gab ja so mal letztens, weiß nicht, wie der CFD-Anbieter hieß, der 2 Tage lang nicht erreichbar ist. Da muss man wirklich, also man sollte wirklich sich genau angucken und sollte auch am Anfang, bevor man große Sachen macht, gucken, wie lange dauert es, bis die Kohle ich mir zurücverweise, bis sie bei mir ist. Das ist nämlich immer hin, geht's schnell, rück, nicht so schnell. Und auch das nochmal so als Lifehack für Menschen, die sich einen Broker oder was auch immer aussuchen. Absolut. Sollten das, bevor sie mit größeren Summen machen, einfach mal so einen Test machen.
Absolut, absolut. Aber hoffen wir mal, dass also die ARK-Fonds dann auch wieder an den normalen Plätzen und bei normalen Brokern überall gehandelt werden können, weil das ist wirklich zu schade, wenn man die in Deutschland nicht. Es gibt ja nicht nur den ARK Innovation, es gibt ja verschiedene.
Genomics.
Die alle. Aber man kann natürlich die, ist ja alle sehr transparent, wie du sagst, kann man sich das auf der ARK-Seite angucken und da immer mal reingucken.
Eine Mail schicken lassen.
Kriege ich jetzt auch immer. Ja,
jede Nacht gibt's eine Mail
über Verkäufe und Käufe, gucke ich mir immer an. Und das sind einfach immer gute Anregungen mit dabei, was man dann mal auch so kaufen könnte, wenn man nicht mal weiß, was man kaufen soll. Ne? Also man kann auch dann eben die größten Positionen nachbilden oder was auch immer, wenn man jetzt den Fonds nicht direkt kaufen kann oder einfach ein paar, die einem auch gefallen. Es gefällt einem ja nicht immer alles. Ja? Im ARK Innovation ist ja auch Tesla die größte Position. Es soll ja Menschen geben, die mögen keinen Tesla. Ja, kann man die weglassen und sich an anderen orientieren. All das ist möglich. Und das war eine Frage. Ne?
Wir haben natürlich viele Fragen nach unserer ETF-Liste. Wir bearbeiten das langsam ab und irgendwann wird auch jeder die aktualisierte ETF-Liste haben. Aber es dauert etwas.
Wir sind ja momentan im Umzug und vieles ist hier zu erledigen, also mit Weltfernsehen.
Ich muss auch jetzt noch jeden Tag von AAA, von unserem Tagespodcast, kriegen wir auch ganz viel Post. Und jetzt haben wir ja endlich eine Frau an meiner Seite und auch da schreiben viele, endlich mal eine Frau, wie cool.
Finde ich andere auch gut, Anja Ätel macht das super und ich finde auch gerade ihre Pharma-Erfahrung, die sie da einbringt,
ist
finde ich gerade zum Thema AstraZeneca super. Ja. Und finde ich spannend, was sie erzählt hat, dass AstraZeneca unheimlich viel neue Medikamente in der Pipeline hat, finde ich jetzt auch eine spannende, habe ich mir gleich mal auf die Watchlist gesetzt, nach ihrer Empfehlung. Das klingt sehr spannend.
Idee. Ihre Idee.
Wir geben nur Ideen. Wir geben ja nur Ideen, wie auch in diesem Podcast. Ja?
Nur Ideen.
Nur auch, Ideen, ja.
Das wird ja auch vorne im Disclaimer immer auch nochmal deutlich gemacht.
Der Disclaimer ist ja sehr beliebt, dass ihn sogar andere Podcasts kopieren. Ja?
Genau.
Von anderen Anbietern.
Aber Fanny Houston kann keiner kopieren. Das ist wirklich so eine Billo-Frauenstimme, wo der kopiert ist. Und ich spreche dann das Gleiche und ich dachte so, nee, Fanny Houston, die bei uns ist, macht das viel geiler.
Apropos Fanny Houston. Oh. Wir hatten ja auch mal Blinkist als Werbepartner hier.
Ja.
Momentan glaube ich nicht. Ne? Nee. Also ich habe mir nämlich jetzt wirklich mal die Blinkist, wollte ich schon lange mal machen, weil ich es bei uns im Podcast gehört habe.
Ja. Nee, hast du auch unseren Code eingegeben?
Den hatte ich.
Ewig langen Code.
Ich hatte ihn nicht mehr.
Macht das
ich
jemand?
Hatte ihn nicht mehr.
Na gut, gibt auch andere Codes.
Ich habe ja einfach so die Dings geholt. Ja. Und dann erstmal ein Probeabo. Und dann habe ich mal, und da gibt es ja eben auch Hörbücher. Also die Hörkurzversionen, Kurzversionen von Büchern grundsätzlich ist ja die Idee. Ja. Und das Ganze gibt es als Audio und das Ganze gibt es eben auch als Text. Ja. Und da habe ich mich gefreut, eine bekannte Stimme zu hören. Fanny Juschen hat da tatsächlich mir vorgelesen, die Kunst über Geld nachzudenken, den guten alten Costolani. Ja?
Wie cool. Ich habe da auch ein Abo und so. Ja, ich das lade ich mir runter.
Nein, aber das ist wirklich, gerade solche Bücher, die man mal gelesen hat, wie André Costolani, dann nochmal 15 Minuten sich zusammenfassen zu lassen, ist wirklich eine schöne Sache. Das sage ich jetzt einfach hier ganz ohne
werblichen Gedanken. Ohne es gibt werblichen Konkurrenten, Gedanken. Die sagen, es gibt Get Abstract, die machen das Gleiche auch. Und die sind ähnlich, die haben einen anderen Schwerpunkt, während Get Abstract ist eher so Management, so werden sie noch klüger, schlauer, kommen noch effizienter durchs Leben, Selbstoptimierung und sowas, das ist so eher deren Schwerpunkt, während Blinkist ist ein bisschen breiter aufgestellt, die haben ein etwas breiteres Angebot. Dafür nicht so viele Management, Selbstoptimierung, irgendwas. Also muss man wissen, aber auf jeden Fall ist es ein Zusammenfassdienst eine sehr nützliche Angelegenheit. Das stimmt.
Macht einen doch ein bisschen schlauer. Ja, es ist halt praktisch dann wie ein Podcast beim Joggen und so weiter. Kann man gut nebenbei ein bisschen was hören. Jetzt, wo die Outdoor-Saison beginnt. Ja, ich bin ja nicht so ein.
Ja, aber du weißt, die Leute haben nur 24 Stunden und die sollen erstmal unsere Podcasts hören, bevor du jetzt hier irgendwie den Leuten wieder sagst,
bis man die ganzen Podcasts vom Chapitz hört, dann braucht man schon ganz viel Lebenszeit. Ja.
Nee, das sind jeden Morgen 11 Minuten.
Nein, ich bin ja immer der Erste, also euer Podcast ist das Erste, was ich höre. Noch meistens vor der Freundin, ja?
Wie? Du bist nicht so wie Christian Lindner, wenn ich morgens aufstehe, greife ich nach der Freundin. Das hat der Lindner ja gesagt. Also du greifst erstmal zum Handy und hörst alles
Ich stehe manchmal ein bisschen früher auf und mache dann schon mal Kaffee und so weiter. Also,
dann läuft das laut? Oder hörst du es mit Kopfhörern?
Ich höre es meistens mit Kopfhörern.
Okay, gut.
Aber nicht zu viel Lärm machen. Aber die Kaffeemaschine ist laut genug. So.
Okay, gut. Dann
also,
haben wir das auch geklärt.
Wir sollen ja mehr Struktur wieder reinbringen.
Genau.
Ja.
Ich würde sagen, der Worte sind erstmal vorne genug gewechselt. Jetzt können wir
lasst
zu Bullen endlich und
Bullen folgen. Ja. Bullen oder Bären? Ja.
Weiß ich nicht. Was willst du?
Ich fange mal mit den Bären an, weil dann kommen wir vielleicht zum großen Komplex der Bullen und das passt dann auch
thematisch dann
zu einem großen Komplex. Ja. Ich fange mal. Ich habe wirklich nichts Richtiges gefunden und dann habe ich gedacht.
In dem Umfeld ist auch schwer.
Ist es schwer momentan, ja. Und dann habe ich gedacht, wenn ich niemanden finde, nehme ich die Briten. Ja.
Die Briten?
Die Briten, ja, anknüpfend an unser Thema von neulich. Im Brexit haben wir ja neulich diskutiert und wie gut oder schlecht jetzt die britische Wirtschaft sich dann schlagen wird.
Habe ich auch mit dem Seifert drüber
diskutiert.
Hast du auch
mit dem Seifert?
Ja, genau.
Seifert
unterschiedliche Ansicht.
Ja, Moritz Seifert war meiner Meinung.
Ist ein aufsteigender Kollege.
Ja, genau.
Vielleicht hast du auch eine Chance, beim Döpfner irgendwie anzukommen.
Nein, in meinem Alter nicht mehr. Aber gut. Moritz Seifert hat genau das richtige Mindset, und der und ist doch großer Anhänger auch der Döpfner-Ideen. Habe ich schon rausgehört.
Und der weint auch. Du hast auch mal geweint. Du hast sogar mal live im Podcast.
Ich finde, ich ganz groß, dass er das bei euch hier in den Q&As, um es jetzt mal auch mal zu sagen, eure Abschiedsvorstellung am letzten Samstag.
Kann man
sehr hörenswert, und ein bisschen in Anlehnung an unsere Q&As.
Ja.
Aber viele, viele wichtige Fragen da beantwortet, gerade auch für Einsteiger und sehr sympathisch immer Moritz Seifert, dass er auch gesagt hat, auch mal ein Tränchen zu. Ich finde, das sind die neuen Männer, dass man dann dazu steht, einfach auch. Und
zu viel Emotionen an der Börse, was er gesagt hat, das ist nicht gut. Also wollte ich ihm jetzt nicht so sagen, das sage ich jetzt dir, uns sind. Zu viel Emotionen beim Anlegen ist schlecht. So.
Aber ein bisschen Emotion ist schon auch wichtig, weil es ist nur rational.
Gut.
Ist auch nichts, macht auf jeden Fall keinen Spaß. Also ich bin natürlich auch an der Börse emotional und man muss trotzdem natürlich immer Gier und Angst dann im Griff behalten. Ja, ich bin ja eher so der Mensch, ich habe eher mit Gier ein Problem. mit Angst weniger. Mit Angst weniger. Ich habe, deswegen greife ich ja immer sehr optimistisch zu, auch wenn es nach unten geht, da habe ich kein Problem. Deswegen bin ich im Crash eigentlich immer ganz gut. Ja.
Mit blutigen Händen, aber du hast die Stücke da.
Ich habe sie dann. Ja. Und ich habe jetzt gerade auch wieder in der Korrektur doch einiges sehr günstig eingesammelt, muss ich sagen. Das wird jetzt wieder doch deutlich angezogen ist. Aber ich habe natürlich ein Problem, dann irgendwann mal auszusteigen und zu erkennen, wenn sagen die Party vorbei ist. Ja,
du bist der Letzte, der noch da steht, so alles so schon so.
Im richtigen Leben, früher war das auch immer so. Wir waren der Letzte auf der Party, ja. Und
okay,
so, also, jetzt
aber wir
zurück.
Waren beim Bullen der Woche.
Der Bär der Woche. Der Bär der Woche, genau.
Mal,
also,
irgendwie
kriegt jetzt einfach
ist,
mal Großbritannien,
mal
genau. Ja, du hast ja damals nämlich Großbritannien so gelobt für die Impffortschritte. Die sind ja auch tatsächlich da. Aber jetzt
das läuft jetzt der Impfstoff besser. Auf der Insassi sich gefragt, warum die alle keine Thrombosen haben und warum wir in Europa Thrombosen haben? Soll ich dir sagen, warum? Weil in Belgien anscheinend die Leute irgendwie im Werk nicht den Kram richtig zusammenmischen können. Selbst das kriegen die Briten besser hin als wir hier in Europa. Hä? Jetzt sagst du, also, Bär? Alter, jetzt komm.
Ja, ich glaube, das ist echt der gleiche Impfstoff, ja, der den Briten 10 Millionenfach
Du meinst, die kriegen keine Thrombosen?
Natürlich nicht. Ich meine, das ist jetzt wirklich ein ganz eigenes Thema. Das würde ich jetzt mal auch ausklammern. Und ich glaube, da gibt es wirklich auch die Impfbehörden, auf die man sich da verlassen kann. Und ich würde jederzeit auch AstraZeneca nehmen, egal wo zusammengeschraubt. Ja, das ist 100% das gleiche Rezept. Also da muss man jetzt hier nicht
vielleicht. Also, vielleicht haben sie es falsch gemischt oder Zutaten gefuddelt.
Du glaubst jetzt nicht wirklich. Also,
aber es ist doch schon komisch, warum auf der Insel 20 Millionen ohne Vorkommnisse sind und in Europa, wo die aus Belgien beliefert werden,
wahrscheinlich ist das irgendwie die selbsterfüllende Prophezeiung.
Und dass der Brite jetzt irgendwie gesünder lebt und irgendwie nur gesünder ist und deswegen nicht so anfällig für Thrombosen ist, wäre mir jetzt nicht bekannt. Ja. Aber gut.
Ich bin jetzt auch kein Gesundheitsexperte, aber ich glaube, ich würde da wirklich da nicht daran glauben, dass andere Fertigungsmaßstäbe da angesetzt werden.
So, wir sind immer noch
beim Briten. Der dritte Versuch hier, den Bären der Woche zu verleihen. Also trotz dieser Impffortschritte kommt die Wirtschaft in Großbritannien eben nicht zu Potte. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem ersten Quartal im Vergleich zu den ersten 3 Monaten um 4% schrumpfen. Und das hat der Chef der Bank of England einer italienischen Zeitung im Interview im Übrigen. Und verglichen mit dem ersten Quartal 2019 dürfte die Wirtschaftsleistung sogar um 19% niedriger ausfallen. Also wir haben nach wie vor auch diese massiven Bremsspuren, auch infolge des Brexit, die wir da in der britischen Wirtschaft sehen. Und Deutschland dagegen hat sich das Statistikamt heute auch geäußert und hat gesagt, wir erwarten keinen drastischen Einbruch der Konjunktur zu Jahresbeginn, obwohl wir ja hierzulande im Lockdown festhängen und eben nicht diese Impffortschritte der Briten machen. Aber auf der anderen Seite haben wir eben unsere Industrie, die funktioniert, unsere Autoindustrie. Wir kommen ja auch gleich noch zu Volkswagen, wo es brummt. Und also von daher ist, sag mal so, dieser Ländervergleich Deutschland, Großbritannien und sicherlich auch EU, Großbritannien im ersten Quartal sieht es da schon mal ganz gut aus. Deswegen mein Bär der Woche für die Briten, die Brexit-Briten.
Ich gehöre natürlich zu den miesen Menschen, die jetzt einfach mal hier die Jahresstatistik sich rausgesucht haben. Und wenn du da die Forecast siehst, wird für Deutschland für 2021 ein Plus von 3,5% erwartet. Und jetzt Trommelwirbel für die Briten von 4,7. Da haben wir noch eine kleine 1,2% für die Briten vorn. Und wenn du jetzt die Briten rechnen auch ihr GDP anders, da werden auch irgendwie die Gesundheitsleistungen anders reingerechnet. Das lässt sich nicht so richtig miteinander vergleichen, aber am Jahresende, meine Rede, sind die Briten
schon besser. Am Jahresende ziehen wir Bilanz, genau.
So ist es. Wollen wir eine Wette machen, dass Deutschland dieses Jahr schwächer läuft als die Briten?
Nein,
das machen
wir. Wir machen heute eine Wasserstoffwette.
Machen wir auch. Aber
naja, komm. Wir haben schon eine Britenwette.
Put your money where your mouse is. Ja, jetzt machen wir die Wachstumswette. Du hast hier gerade mit dem Wachstum gemacht.
Nein, ich mache hier nicht keine 20 Britenwetten. Ja?
Das ist doch super, das ist doch eine super Wette. 4,7 gegen 3,5. Ich würde sagen, Deutschland wird langsamer wachsen. Und da bin ich mir sicher, mit dieser Regierung, also da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn diese Regierung es schafft, uns schneller wachsen zu lassen als die Briten.
Wir haben ja auch eine andere Regierung
dann. Das stimmt, im September irgendwann. Wer weiß, was dann rauskommt. Dann hast du vielleicht dein Rot-Rot-Grün. Was mache ich denn als erstes? Stimmt, ich würde meinen Bär in der Woche geben, habe ich schon häufiger gegeben. An die Deutsche Bank, die haben schon eine ganze Sammlung von Bären.
Wir wiederholen uns heute so ein bisschen. Ne?
Warum?
Aber
was ist da
mit den Bären, meine ich.
Ja. Ach so. Gibt ja eine neue Entwicklung. Freitag mussten die armen Banker ihren Jahresbericht auch rausgeben und was dann immer eines der spannendsten Sachen ist, die man immer durchliest, ist dann so die Vergütungsstruktur. Und da kam es dann zum Vorschein, dass man hat den ersten kleinen Gewinn seit 6 Jahren gemacht und was macht die Deutsche Bank? Wer hätte es anders gedacht, macht gleich wieder einen auf dicke Boni-Tasche und fällt in alte Verhaltensmuster zurück. Man kannte das ja früher, die Deutsche Bank war ja bekannt, auch bei Investmentbankern so als Selbstbedienungsladen. Und die haben wirklich Jahre höhere Boni an die Banker ausgeschüttet, als sie Dividenden gemacht haben. Das wird jetzt auch dieses Mal der Fall sein, weil die Dividende, die fällt nämlich aus. Da hat die Deutsche Bank sich an die EZB-Vorschriften gehalten. Bei den Boni allerdings, da hat die EZB ja auch einen Vorschlag gemacht. Da waren sie nicht ganz so getreu bei der Umsetzung. Und jetzt haben sie sich halt mal eine richtig fette Vergütungserhöhung, also Boni-Erhöhung für die 4.200 Investmentbanker gegönnt, der Vorstand auch. Insgesamt haben bei der Deutschen Bank 684 Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter mehr als 1 Million verdient. Das waren 65 mehr als im Vorjahr. Und einer von den Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, man weiß es nicht, namentlich nicht genannt, hat sogar zwischen 10 und 11 Millionen verdient. Der Vorstand selbst, Christian Sewing, hatte eine Gesamtvergütung von 7,4 Millionen. Das ist immerhin ein Zuwachs von, glaube ich, 47%. Und wenn man jetzt mal diese 7,4 so ein bisschen einordnet, vielleicht verdienen ja alle anderen 20, dann wäre es wenig. Aber wenn man mal guckt und die Gehälter des Jahres 2019 zugrunde legt, weil es gibt ja die 20er-Liste noch nicht, dann wäre die 7,4 wäre auf Platz 3 der DAX-Vorstände der Sewing. Und jetzt fragt man sich, Deutsche Bank, ist das jetzt das drittbeste Unternehmen im DAX-Index? Würde ich sagen, nö, ist es nicht. Insofern merkt man, dass es irgendwie nicht ganz konform und lässt so ein Geschmäckel zurück. Auch wenn man jetzt mal mit anderen Bankbossen sich das anguckt, dann muss man halt feststellen, dass Barclays, hat weniger verdient, oder von HSBC, der Vorstand hat weniger verdient, und auch von der UBS, der hat ein geringeres Plus gehabt, der hat mehr verdient, oder UBS-Mann, aber hat ein geringeres Plus gehabt. Also man sieht, aber wenn man die Market Cap sich auch anguckt von den ganzen Banken, da liegt die Deutsche Bank wirklich noch klar zurück, und deswegen finde ich, ist es nicht wirklich ein richtiges Signal nach draußen. Und wenn man vor allem anguckt, die Eigenkapitalrendite 0,2%. Wir erinnern uns noch, 25% gab es mal, und davon ist man jetzt ein bisschen entfernt. Und da finde ich, mal ein Jahr Maß halten, hätte ich schon noch ganz gut gefunden, aber nee, ist halt nicht so. Und deswegen, man wollte ja auch irgendwie das Investmentbanking zurückschneiden und wollte die Bank solider aufstellen und weniger zockig, und was es alles für gute Sachen gab, und alles vergessen. Jetzt gibt's wieder Boni, das noch, und mein Bär der Woche, Deutsche Bank.
Aber man muss natürlich sagen, fairerweise, dass es die Investmentbanker letztendlich waren, die den Gewinn erwirtschaftet haben. Ja?
Und
obwohl man in diesem Bereich natürlich zusammengekürzt hat, aber letztendlich ist halt es dann doch wieder auch die Gewinnmaschine. Und auf der anderen Seite hast du natürlich die US-Banken, die halt dann für den US-Arm der Deutschen Bank auch große Konkurrenten sind. Wenn du nicht willst, dass alle guten Mitarbeiter abwandern, musst du halt so ein bisschen auch mithalten. Und ich meine, Sewing hat jetzt auch lange, ist kürzer getreten von Amtsantritt an und hat erstmal den Laden rausgeboxt. Ich finde das schon auch eine Leistung, die man würdigen kann. Aber ich finde auch, man sollte auch künftig wirklich Boni und Dividenden aneinander koppeln, finde ich. Es kann nicht sein, dass die Aktionäre, die das volle Risiko gehen, ja, einfach immer leer ausgehen, und die Manager machen sich die Taschen voll, haben null Risiko, weil gut, wenn sie gefeuert werden, kriegen sie noch eine fette Abfindung. Ja. Da stimmt wirklich Risiko und Ertrag, das Verhältnis stimmt da einfach nicht. Das ist, muss man schon so sehen. Da bin ich im Großen und Ganzen bin ich da bei dir.
Ja. Prima. Ja, stimmt, null. Ist schon die Dividende. Aber nächstes Jahr soll es eine Dividende von 5 Cent geben. Ist das nicht toll? Nächstes Jahr 5 Cent? Jetzt.
Ja, das ist doch schon mal was, ja? Darf jetzt bloß die Aktien nicht mehr steigen,
dass die Dividendenrendite aufsteigt. 5 Cent wäre 0,5% Dividendenrendite auf dem aktuellen Niveau. Wenn die jetzt sich verdoppeln würde, dann hätte es noch.
Aber wenigstens die Aktie kommt ja wieder.
Die ist dieses Jahr eine der besten.
Ist ja schon mal sagen.
VW ist die allerbeste mit 30% Zuwachs. Das hast du deinen
Bullen schon verraten.
Und die Deutsche Bank ist, glaube ich, mit 20% Platz 3 dieses Jahr schon. Ja, die haben halt davon profitiert, dass die Zinsen gestiegen sind. Wir haben das ja immer erzählt, kurzfristiger Zins, langfristiger Zins, und die Differenz kann man halt einen höheren Gewinn machen. Und die haben halt auch davon profitiert, dass alle Welt wirklich sich verschuldet. Und die sind halt ein Anleiherhaus, die ganz viele Anleihen begeben. Und wenn du da ganz viel Kommission reinholst, Glückwunsch.
Ja, und vor allem die Zinsfantasie. Das ist, von daher muss man sagen, es ist auch so ein bisschen ein Hedge, ja, fast gegen steigende Zinsen. Ne? Weil dann
auf jeden Fall, wer steigende Zinsen erwartet, so wie ich das tue, der sollte auf jeden Fall, also aber wir haben in Europa ja nicht so wirklich, in Amerika sehe ich eher die steigenden Zinsen. Deswegen sind die US-Institute, die sind ja noch viel besser gelaufen. Die werden ja Rekordergebnisse machen, da gucken wir, was die verdienen. In einem Quartal wahrscheinlich mehrere Milliarden, und denken wir so, what? Warum kriegen das nicht alle europäischen Banken zusammen hin, was eine JP Morgan in einem Quartal macht? Das wird auf jeden Fall, und gerade auch der Aktienboom, es boomt ja derzeit.
Wobei, da ist die Deutsche Bank nicht mehr wirklich dabei, weil die sind ja eigentlich aus dem Aktienhandel sind sie ausgestiegen. Das war natürlich auch letztendlich nicht wirklich klug. Wahrscheinlich würden sie jetzt noch einen ganz anderen Hebel da haben und können ganz andere Boni zahlen natürlich. So. Aber gut, wie man es macht.
Ja. Das ist die Business Judgment Rule. Verkehrt. Man muss immer zu dem Zeitpunkt, wo man das gemacht hat, erinnert sich an diese wunderschöne Regel, muss man alle Informationen, die man damals hatte, waren die richtig? Und da muss man wahrscheinlich, hatten sie recht? Jetzt aus dem heutigen Sicht würde man denken, war nicht gut. Aber so ist es halt, das Leben ändert sich.
So.
Du kommst zu deinem Bullen, oder?
Zu meinem Bullen, ja.
Das Lustige, aber wir hatten heute beide den gleichen. Heute Morgen genau. Haben wir noch miteinander getalkt und dann sagt der Defler so, ja, ich mache die VW-Pressekonferenz, mache ich hier beim Fernsehen mit und das wollte auch mein Bulle sein. Ich so, was? Das ist doch mein Bulle. Und ja.
Für alle, die um 8.50 Uhr, wie es der Kollege Chapitz empfohlen hatte,
am Dienstag eingeschaltet haben.
Am Dienstagmorgen. Es hat sich dann leider etwas verzögert, weil dann wir doch andere Schwerpunkte erstmal mit AstraZeneca bei Weltfernsehen gesetzt haben und wir haben das dann ein bisschen nachgereicht.
Aber die Leute konnten mich sehen.
Die VW konnten mich sehen. Ja, und
das ist doch das Wichtige. Ja. Und man kann es sicherlich bei Welt.de, kann man dich dann auch noch in der Mediathek sehen?
Ich glaube nicht.
Wenn man da Defner
ausgenommen mich. Ich habe mich versprochen, blöd. Ja.
Hast du?
Ja, ich habe statt Factory Fick. habe ich mich sofort korrigiert. Ja? So. Die wollen eine neue Giga-Factory.
Und dein Mitmoderator, der Herr Klug, was hat der da gesagt? Hat der gelacht?
Ja, warte, der Herr Klug hat sich klug zurückgehalten.
Hat also, er?
Nein, aber ich musste selber ein bisschen schmunzeln, weil das ist peinlicher Versprecher. Ja? So.
Also wenn jemand mal kluge Sachen sehen will, dann, im Internet gibt es immer noch diese Börsenschalten mit Herrn Klug, mit der Börse Frankfurt. Also das muss man sich unbedingt angucken. Also es ist wirklich, also wenn man mal witzige Videos gucken will, dann...
Ansonsten kann man, aber bevor wir zu VW kommen,
ja.
Also ich hätte gerne auch VW ein Brüllen verliehen.
Wir können es auch zusammen singen.
Was?
VW, gibt es da vielleicht ein Lied?
VW-Lied?
Weiß ich nicht, dann könnten wir es einmal jetzt anstimmen und dann würdest du deinen Brüllen machen und ich würde meinen machen.
Deswegen würde ich sagen, wir kommen dann gleich zu VW und ich bleibe thematisch bei dem Thema.
Ich bleibe thematisch bei dem Thema.
E-Mobilität, genau.
Das ist fast wie Zukunft.
Zukünfte.
Ja.
E-Mobilität in Europa, dafür jetzt mal den großen ganzen Bullen und ich gehe noch ein bisschen in die Details. Zum Beispiel dann eben, ein Teil des Bullen geht an Warta, aber ich habe ja schon für Warta kürzlich erst einen Bullen verliehen, auch vorausahnend, was da kommen würde. Heute ist jetzt eben die Nachricht gekommen an diesem Dienstag, dass Warta künftig Batterien für Elektroautos produziert. Jetzt ist es also endlich raus, aber man konnte es ja schon lange erahnen, spätestens seit dem letzten Jahr, als es da ja Förderzusagen von 300 Millionen für eben Batterieförderung bei Warta gab. Und am letzten Freitag gab es dann auch im Handelsblatt nochmal einen Gastbeitrag von immerhin unserem Wirtschaftsminister und dem französischen Wirtschaftsminister und dem Kommissionsvize. Und da ging es dann auch um das Thema mehr Tempo bei Elektromobilität und wurde gleich im ersten Absatz Warta gewürdigt. Als
der Franzose hat auch?
Der Franzose, die haben das zusammengeschrieben. Ja, wahrscheinlich
hat ihn jemand aufgeschrieben. Mit den Franzosen zusammen?
Ja, das
Le Maire? Das ist Le Maire?
Le Maire.
Le Maire
Bruno
oder ist der
Bruno Le Maire.
Bruno, der war ja beim Weltwirtschaftsgipfel in Paris.
Ja, war in Paris, bei uns, ja. Seiner Zeit, genau. Sefcovic ist der Kommissionsvize, so. Und da haben sie dann eben auch geschrieben, dass unter anderem der Ausbau von Fertigungsstätten in Ellwang und Nördlingen durch die Warta AG wichtige Schritte sind, eben auf dem Weg, jedes Jahr genug Batteriezellen zu produzieren, um mindestens 7 Millionen Elektroautos zu versorgen bis 2025. Dieses Ziel haben sie ausgegeben in diesem Artikel. Und wie gesagt, da war schon klar, dass also Warta jetzt das irgendwann mal offiziell machen muss. Und jetzt haben sie also heute gesagt, nachdem vorher die Wirtschaftswoche auch darüber berichtet hat, ja, wir tun es. Wir werden bis zum Ende des Jahres neuartige Zellen am Stammsitz in Ellwang auf einer Pilotlinie produzieren und eben dann für Elektroautos als Ziel. Die neue Batterie könnte vor allem bei Fahrzeugen im Premium-Segment zum Einsatz kommen, heißt es da. Und der Vorstandsvorsitzende von Warta, Herbert Schein, der sagte auch, die Entwicklung der neuen Lithium-Ionen-Zellen laufen hervorragend. Die Ergebnisse übertreffen unsere Erwartungen. Und die Wirtschaftswoche hat dann eben sogar berichtet, dass das Unternehmen auch bereits Gespräche mit mehreren Autoherstellern führt. Also, man ist jetzt endlich auf dieser Spur, was lange erwartet worden war und was ich eben neulich auch gesagt habe, was für mich hier eben auch ein Grund war hier, was von dir ja kritisiert wurde, als ich neulich hier mit Blut im Finger...
Alex, du hast alles auf Warta gesetzt.
Nicht alles, aber ich habe mal eine größere Position als 10% aufgebaut bei Warta, in fallende Kurse hinein, bis runter auf 106 Euro nachgekauft und dann aber auch schnell wieder Teile dann verkauft in steigende Kurse hinein. Aber jetzt habe ich einen schönen, vernünftigen, durchschnittlichen Einstieg Aufstiegskurs und jetzt freue ich mich über steigende Kurse. Und heute hat die Warta über 10% zugelegt an diesem Dienstag.
Steht bei 128 und, Grad, also 130. Das ist ja mein Kurssee gewesen, da kann ich mich jetzt zur Ruhe setzen.
Ja, dann kannst du jetzt verkaufen. Du solltest dann jetzt verkaufen, wenn man so konsequent macht, dann musst du sagen, Kursziel erreicht.
Nein, ich habe die ja langfristig, will ich die ja haben. Ja, ich will die ja langfristig
aber
haben.
Aber Kursziel heißt ja normalerweise, dass man sagt, wenn das Kursziel erreicht ist, verkaufe ich.
Hätte ich 130 getippt.
Oder ich mache ein neues Kursziel. Ja, was unsere Wette anbelangt. Ja, also die Wette, da bin ich schon ziemlich sicher, dass ich die gewinne. 150 war ja meine Wette. Ja. Mhm. Und ich bin jetzt aber, also mit diesen 10% plus ist natürlich diese Elektroauto-Fantasie noch längst nicht eingepreist bei Warta. Also da, glaube ich, wird es auch Analystenäußerungen geben in den nächsten Tagen, die dann einfach ihre Kursziele und ihre Einschätzungen komplett neu überdenken müssen. Bisher war es ja so, dass, glaube ich, kein einziger Analyst kaufen gesagt hat.
Doch, es gibt einen von Alster Research, 138. Und sonst gibt es nur, vier halten und vier verkaufen. Und das niedrigste Kursziel ist bei, jetzt gucke ich mal nach, 83.
Ja, also ich denke mal, da muss es einiges an Revision geben und muss jetzt mal diese Fantasie eingepreist werden und ja, wird spannend, was Warta dann tatsächlich liefert. Natürlich erst zum Jahresende, bis dahin darf man dann gespannt sein und mit welchen Premium-Autoherstellern sie dann auch Lieferverträge abschließen. Das werden wir verfolgen. Und das ist eine andere Geschichte, die ich aus diesem Artikel herausgelesen habe. Je größer die Fortschritte sind natürlich bei der E-Auto-Fertigung, desto größer ist natürlich auch die Frage nach der Rohstoffversorgung. Und da gibt es ja auch immer ein Problem, dass man da gerade auch bei diesen Batterierohstoffen, vor allem Lithium, doch sehr abhängig ist vom Ausland. Und da hat sich die EU, wie es hier heißt, auch auf die Fahnen geschrieben, dass man hier nachbessern will, also die Zunahme der Batterieproduktion heißt es da, treibt den globalen Wettstreit um Roh- und Wirkstoffe weiter an. Hier sollte Europa mehr tun, um die lokale Materialbeschaffung auszubauen.
Okay, fahren wir jetzt wieder mit Schiffen über die Weltmeere und versuchen dann irgendwie...
Nein, lokale aus. Nein,
lokal? Hast du Lithium irgendwie in Deutschland aus dem Boden holt oder fährst du in den Kongo runter?
Nein, jetzt geht es ja darum, dass man lokal auch in Europa Lithium-Ausbau sicherlich fördert. Denke ich mal, würde ich jetzt mal da herauslesen.
Das gucke ich mal.
Und ja, jetzt kommen mir auch noch mal zwei Ideen von mir. Und da sage ich jetzt wirklich vorher jetzt noch mal zwei Risikohinweise. Das sind jetzt wirklich extrem spekulative Ideen. Ja? Die muss man sich wirklich extrem gut überlegen. Noch mal selber auch nachgoogeln und nachlesen, was es dazu gibt. Und das sind nämlich zwei Dinge, die wirklich auch im Bereich erste Explorer sind, die noch da nichts fördern in diesen Projekten. Und es gibt eben verschiedene Projekte in Europa und ich habe das schon länger mal gelesen im Handelsblatt und ich habe jetzt mal zwei dabei. Die eine hatte ich im Depot, habe ich neulich auch verkauft im Rahmen der Kapitalbeschaffung für andere Schnäppchenkurse.
Ja. Kapitalbeschaffung,
sehr schön. Man muss ja verkauft mal und kauft wieder. So, ich habe die nicht im Depot, deswegen kann ich die jetzt auch als Idee noch reineren Herzens hier vorstellen. Aber habt ihr auch wieder auf der Watchlist und würdet die vielleicht auch wieder kaufen. So. Und da geht es jetzt um die European Metals Holdings. Und die haben also sind an einem Projekt in Tschechien dran. Das ist das Cinovec-Projekt. Und das wird auch teilweise von der EU schon gefördert. Da hat man eine Unterstützungs- und Finanzierungsvereinbarung mit der EIT. Das ist Inno Energy geschlossen. Das ist ein Innovationsmotor, der von der Europäischen Kommission initiiert worden ist.
Das für ein australisches Unternehmen, was seine Börsennotiz in England hat?
Ja, aber die fördern eben, weil sie eben auf europäischem Boden hier Lithium fördern wollen. Und das Ganze ist eben der größte Hartgesteins-Lithiums-Lagerstätte, die größte Hartgesteins-Lithium-Lagerstätte in Europa. Ich habe da auch ein bisschen nachgelesen, also Hartgestein ist offenbar unheimlich schwer zu fördern. Ja, also da gibt es eben so viele Risiken, die damit dranhängen, weil es schwer zu fördern ist. Es gibt da wohl nachgewiesene Vorkommen, aber das Problem, das rauszukriegen, ist wahrscheinlich nur mit hohen Kosten möglich und dann ist das eines der Risiken. Aber auf der anderen Seite ist natürlich, die Fantasie ist da, dass man sagt, wir brauchen auch in Europa Förderstätten, um uns unabhängiger zu machen. In diesen strategisch wichtigen Bereichen, eben wie Lithium und die Werke, die eben nah sind. Nun ist dieses Projekt sehr nah an der deutschen Grenze und es gibt quasi auf der anderen Seite ein Stollen oder mehr oder weniger, das ist das Zinnwald-Projekt und das habe ich auch schon länger immer wieder gelesen. Es hat einst SolarWorld angefangen, dort im Erzgebirge nach Lithium zu suchen. Und das war damals die deutsche Lithium AG, glaube ich, und die von SolarWorld gegründet worden ist. So, und dieses Zinnwald-Projekt wurde jetzt wiederum 50%, da ist übrigens die insolvente SolarWorld auch noch mit drin.
Kriegst du mit dazu?
Nein, die kriegst du nicht mehr dazu. Also die 50% ist jetzt an Ares Resources gegangen, dieses Projekt. Und die haben sich jetzt aber auch umgetauft wieder in Zinnwald Lithium. Ja,
Zinnwald Lithium.
Ja. Die habe ich mir heute mal angeschaut. Also,
kann man kaufen?
Kann man eben auch kaufen. Oh. Es ist jetzt eine britische PLC.
Zinnwald, das gucke ich mal nach.
Die haben ja jetzt, genau, du kannst ja mal gucken, ich habe sie ja mal aus. Sie haben 33 Millionen Marktkapitalisierung, während European...
Zinnwald Lithium, genau. Kann man auch in Deutschland handeln, sehe ich hier ganz normal.
So.
Ist also 0,16 und ist heute...
European Metals, nochmal ganz kurz im Übersicht. 200 Millionen Marktkapitalisierung. Die Aktie ist allerdings schon auch massiv angesprungen. Ja. Mhm. Und zwar, die war im letzten Jahr mal bei 4 Cent, ist jetzt bei 1,20. Also das ist schon wirklich ein extrem Zockerwert, ja. Ich sag's nochmal 10-mal dazu, ja. Kannst du es bitte auch nochmal sagen? Das ist wirklich, hat nichts auch, das ist wirklich
reine Spekulation.
Das ist
wie
eine Wette. Das ist eine Wette, ob dieses funktioniert. Und da gibt es viele skeptische Stimmen, die sagen, oh, Hartgestein ist echt, echt mühsam. Und
gibt es auch so Umweltprobleme? Aber dann hast du für deine Batterie, die umweltfreundlich sind, hast du vorher die ganze Landschaft zerklüftet, kaputt gemacht?
Ist, und dann geht also alles, ich meine, das hast du immer in Bergbauregionen. Ja, nein, aber Hartgestein.
Nee, Batterie ist aber kein umweltfreundlich.
Nein, da zerklüftest du nichts.
Da kommst du mit meinem Wasserstoff hier um die Ecke.
Da gibt es ja keinen Braunkohletagebau, wo du irgendwie da Landschaften hast. Da musst du ja wirklich Stollen reintreiben. Wie früher im Erzgebirge auch so. Und im Prinzip habe ich mal gelesen, dass diese beiden Stollen sogar zusammenhängen mit dem Zinnwaldstollen.
Cool, kommen nur Kinder durch, ja, so drunter, von, so wackelt.
Komm jetzt mal ernst bei der Sache. Ich meine, so funktioniert halt Rohstoffförderung. Bei deinen Rohstoffunternehmen ist es auch nicht besser. Du brauchst jetzt nicht so tun.
Beim als Wasserstoff schon.
Ja, beim Wasserstoff.
Da werden wir gleich zu kommen.
Genau. Ja. So, ja, also wie gesagt, Zinnwald Lithium. Und die sind jetzt nur noch ultra billig, ja. 33 Millionen. Die habe ich mir auch mal auf die Watchlist gelegt. Und da würde, ja, 32 gemacht,
genau. Und kostet auch nur 16 Cent. Also
ein kleines Zocker.
Wie viel muss man denn da kaufen, dass man da irgendwie für 100 kauft?
Ja, das hängt von jedem.
Ich habe 500
Zinnwald Lithium gekauft. Ja, man sollte da einfach definitiv nicht viel investieren. Okay. Und nochmal, das ist wirklich dann nur Zockergeld. Aber SolarWorld hat damit angefangen. Und damals, also ich meine, die Idee, dass Lithium im Erzgebirge wieder gefördert wird, finde ich einfach irgendwie eine nette Idee. Und dass hier der Bergbau sozusagen ins Erzgebirge zurückgekehrt, das ist ja eine große Tradition, die dann lange nicht mehr wirtschaftlich funktioniert hat.
Sie hatten nur diese Pyramiden und zu Weihnachten, die sich so drehen. Das ist bisher ja der einzige.
Das hat ja nichts mit Bergbau zu tun. Ja, das ist die Bergbau.
Im Osten hatten die Uran. Die haben da Uran gesammelt. Das war jetzt nicht so umweltfreundlich, aber vielleicht können wir auch Uran wieder machen. Ja, das hatten die aber da auch. Dann im Erzgebirge zu Ostzeiten.
Wie hieß die damals? Wismut.
Die Wismut.
Die Wismut.
Ja, ja. Da gab es sogar einen Fußballverein, Wismut auch. Ja.
Nein, aber jetzt mal, wie gesagt, eine sehr höchst spekulative Idee, aber grundsätzlich gibt es auch in Portugal gibt's Versuche, Lagerstätten von Lithium zu heben und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich muss man sich da auch unabhängiger machen. Und
ich habe gerade mal geguckt, der Umsatz ist bei null, bei Lithium, bei Zinnwald Lithium. Ach, die haben nur den Stollen.
Die haben ja nur den Stollen. Die holen ja da noch nichts raus. Ja? Das sind halt dann Explorer. Ja? Das ist wie bei Gold-Explorern auch. Ja? Die müssen erstmal investieren und.
Ach, so ein Ding hast du da. Das ist so early Stage.
Early. Deswegen sind die bloß, wenn die erstmal da was raus. Also, das ist wirklich mit so viel Risiken behaftet. Ja,
das könntest du wahrscheinlich irgendwie pushen, könntest sagen, Zinnwald hat irgendwie auf eine riesen Lithium-Vorkommen gekommen, dann geht das Ding nach oben auf 32 und verkaufst
es. Nein, es kann immer sein, dass dann irgendwann mal so eine Fantasie in den Markt kommt, dass irgendwie jemand kommt und sagt, oh, wir brauchen Lithium-Projekte. Deswegen, das ist eine die Idee, dass es irgendwie auch mal entdeckt werden könnte. Ja, und wie gesagt, ich bin nicht investiert. werden wir vielleicht mal ein paar Stücke nach diesem Podcast erst definitiv ins Bedicht haben.
Aber bitte erst nach Ausstrahlung des Podcasts, heute Abend 18 Uhr, dann hast du ja noch die Chance.
Nein, auf keinen Fall. Ich will hier nichts pushen. Nein, es ist einfach nur eine Idee. Es ist einfach jetzt mal nur ein Beispiel, wie kann man eine Idee finden. Ja? Dass man sagt, okay, man liest auch aufmerksam Presse und liest mal von solchen Projekten. Ja?
Ich guck mal live, ob man die kaufen kann. Ich mach das mal für dich hier. Du kannst weiter erzählen, wie du Exploring... Ja. Nein, ich wollte nur sagen, ob man das geht.
So, und dann kann man sich solche Gedanken mal machen und dann muss man es halt abchecken und dann auf eigene Verantwortung ohne große, also deswegen nochmal, glaube ich, habe jetzt alle Vorsichtsrisikohinweise da angebracht.
Ne? Ich wollte nur gerade gucken, ob man die hier bei einem unserer bekannten Freunden. Kriegt man nicht. Gut, dann komme ich zu meinem etwas weniger spekulativen Ding.
Ich durfte ja VW nicht machen, ja? Also so muss ich mir
was die Leute wollen auch, die sind auch von dir gewohnt, ja. Eher so ein bisschen, aber dass ich jetzt schon so Explorer, dass der Defner jetzt hier schon auf Erfolg ist, finde ich schon. Ja. Dann komme ich zu meinem, die ist heute auch, das sieht eigentlich auch so ein bisschen aus wie so ein Tech-Stock. 6,3% gestiegen heute, gestern 2,4, vorgestern nicht ganz so, aber insgesamt hat die Aktie in diesem Jahr, jetzt wahrscheinlich ist es schon. Ich guck mal nach, seit Jahresanfang mehr als 30 gestiegen. Genau, 36%. VW ist mein Bulle der Woche. Und was, ich meine, wir haben ja schon häufiger darüber diskutiert. Wir hatten ja Indies, das war unser erster Gast sogar im. Der hat uns ja beide imponiert.
Eigentlich alles damals uns gesagt, ja. Und vorher hattest du den Indies ja schon mal zweimal angezählt. Also einmal bevor er bei uns im Studio war überhaupt, ja. Angezählt und gewettet, dass er ja zum Jahresende seinen Stuhl räumen muss. Ja.
Es gab immer wieder Episoden, wo das in Frage stand. Das kannst du nicht sagen. Also, das war nicht die CEO.
Alle zwei Wochen kommt der Betriebsratschef Osterloh und.
Ganz vom blauen Himmel kam deine Idee da nicht. Auf jeden Fall muss man sagen, Herr Dies hat wirklich Tesla entdeckt und macht auch die Tesla-Strategie. Die haben das ja wirklich ganz geschickt gemacht. Jede Woche gibt es jetzt neue Nachrichten. Man könnte fast denken, das hat der Tesla auch so gemacht, dass man immer im Gespräch ist. Dann braucht man auch keine Werbung mehr, für die Produkte zu schalten, weil man ja so im Gespräch ist. Ich hoffe mal, dass es bei VW nicht der Fall ist, weil wir einer, glaube ich, der größten Profiteure von Autowerbung sind. Und erste Hammer-Nachricht kam vor drei Wochen oder so, da hieß es, man jetzt die Autos auch über die Luft aktualisieren kann. Also bisher war es ja so, da musste man mit seinem E-Auto in die Werkstatt fahren und musste sich dann da das Update aufspielen lassen. Und das soll jetzt bald über die Luft möglich sein. Dann gab es den Power Day, so eine Art Battery Day Antwort auf Tesla von VW. Da wurde dann gesagt, dass Batterie laden soll so schnell wie tanken funktionieren. Man will in 12 Minuten eine Batterie voll getankt haben. Aber ich glaube, tanken geht schneller als 12 Minuten. Aber egal. Und man wollte auch Batterien nur noch halb so teuer werden lassen. Und man will jetzt.
Ein bisschen mehr Begeisterung hier, wenn es schon eine Hülle der Woche ist.
Man hat jetzt heute nochmal neue Ziele ausgegeben. Man will die Auslieferung von E-Autos verdoppeln jetzt schon. Und man will 2025 Marktführer sein und all die tollen Sachen. Und dafür ist VW immer noch im Vergleich zu Tesla niedrig bewertet. VW hat immer noch diese Autobewertung. Man hat zwar jetzt schon so ein bisschen eine Tech-Bewertung dazu bekommen und in Zukunft wird ja auch Auto mehr Tech sein, weil mehr Software reinkommt und weil diese klassischen deutschen Autoteile wie ein Motor, der jetzt ganz kompliziert ist, ein Elektromotor ist ja relativ einfach, glaube ich, der braucht nicht dieses deutsche Ingenieurtum und man wird mehr ein Tech-Unternehmen und VW ist gerade dabei, so ein bisschen sich zu wandeln von dem normalen Autokonzern zu einem eher Tech-bewerteten Konzern, ist jetzt an der Börse wert 126 Milliarden und nur noch, Tesla ist nur noch 5-mal so groß wie VW, es war vor kurzem noch 8-mal so groß, also man holt da sogar ein bisschen auf und ich könnte mir vorstellen, dass VW, wenn das wirklich alles klappen sollte, dann wäre das eine super Aktie und dann müsste die auch irgendwann mal nicht 125 Milliarden Euro kosten, sondern 500 Milliarden und deswegen sage ich, VW ist mein Bulle der Woche und wenn ich jetzt mal ausrechne, es wäre mal 4, dann hätten wir 800.
Auf jeden Fall, bin ich absolut dabei.
Und wir haben noch eine zweite Frage bekommen, da geht es um, VW hat ja zwei Aktiengattungen, einmal nämlich Stammaktien, das ist die auch im Vorzugsaktien, das sind also die ohne Stimmrecht, die sind auch im DAX drin, das sind auch die meistens gehandelt werden und da werden auch meistens die Kursziele gemacht und dann gibt es noch so einen ganz kleinen Free-Float von Stammaktien und die sind heute extrem explodiert, die gingen heute über 10% nach oben und das war ja auch mal die Mutter aller Short-Squeezes, dass Leute diese Aktie dass sie gesagt haben, wir haben die Stammaktien und die Vorzugsaktien und wir wetten darauf, dass sich beides zusammen entwickelt. Und es ist auch nicht nachvollziehbar, warum die so weit auseinander handeln. Das ist wirklich nicht nachvollziehbar. Und deswegen gibt es diese Wette immer wieder. Und der Mensch, der uns geschrieben hat, hat auch geschrieben, redet doch mal drüber, warum das so ist. Und es war nämlich genau Marvin und Marvin, Dr. Marvin sogar, also wirklich ein Akademiker. Und der wollte genau wissen, warum das so weit auseinander ist. Ist es möglich, dass die Amerikaner eher in die Stammaktie investieren? Ich würde gerne meinen Volkswagen-Aktienbestand etwas aufstocken. Und er fragt jetzt, welche er nehmen soll. Aber die Amerikaner wetten eher darauf, dass sich das angleicht. Und dann werden sie immer wieder rausgestoppt und gesqueezed. Und dann geht es halt in die Gegenrichtung nach oben, wenn sie die Aktien zurückkaufen müssen, weil die halt sehr, sehr, sehr selten sind. Deswegen würde ich lieber immer in die Vorzugsaktie investieren.
Genau, oder? Diese, ja, würde ich auch sagen, das Markt, diese Spekulation hier, dass das, ich meine, heute ging es mal teilweise ja noch stärker als 10% nach oben. Und auch nicht ganz wirklich erkläre ich, warum es da jetzt ein Short Squeeze damals, dieser große Short Squeeze war ja damals als im Zuge dieser Übernahmespekulation, als Porsche ja VW schlucken wollte und dass sich dann da plötzlich mit Stammaktien eingedeckt hat und Optionsgeschäfte gemacht hat und also alles mögliche an ganz komischen Geschäften wurden dann gemacht und dann schoss ja plötzlich die Stammaktien mal auf 1000 Euro hoch. Ja. Also diese Wette, das da wieder darauf zu warten, dass irgendwas mit dem Short Squeeze jemals wieder passiert, das würde ich nicht machen,
26% war heute hoch. 26% im Plus bei 309.
Ganz muss man solide überlegen. Die Vorzugsaktie, weil es ist ja auch immer ein Vorteil, wenn man eine liquide Aktie kauft, die man dann auch wieder liquide verkaufen kann in einem liquiden Markt. Das hat schon, und die Dividenden sind ja immer bei den Vorzügen auch immer ein Stückchen höher als bei einer Stammaktie. Und natürlich kann man sich auch die Porsche SE kaufen. Das ist ja sozusagen die Holdinggesellschaft der Porsche-Familie, wo ja dann wiederum die Stammaktien zum Großteil dann wieder gelagert sind. Und da gibt es dann teilweise nochmal ein bisschen auch Bewertungsabschläge. Ja, und überall auf jeden Fall auch schöne Dividenden. Also ich meine, ich bin ja auch ein großer Fan der Volkswagen-Aktie und auch als Tesla-Fan, aber vor allem ja, weil eben Herbert Diess auch so ein großer Tesla-Fan ist. Und deswegen, finde ich, gibt es da überhaupt keinen Widerspruch. Und da muss man sich nicht entscheiden, Tesla oder VW. Ich sage beides am besten. Ich habe beide in etwa ähnlichen Positionsgröße und freue mich, wenn beide steigen. Und ich glaube, dass beide, es ist auf jeden Fall genug Platz da für beide. Ja, und viele andere müssen sich dann aber warm anziehen. Also gerade so neuere Angreifer und so weiter. Wenn jetzt hier VW so wirklich so Strom gibt, ja, da rollen die den Markt schon wirklich ganz schön auf und offenbar so die Anfangsprobleme, die sie auch beim ID3 hatten, kriegen sie ja offenbar auch in den Griff und so weiter. Und ich finde ja, den ID4 habe ich schon mal als Bullen hier auch gewürdigt und finde ich, das ist wirklich ein tolles Auto, so ein kleiner SUV. Und dann dieser ID.Buzz, der dann im nächsten Jahr kommen soll, das wird ein richtiges Kultauto, glaube ich. Also Tradition des VW-Bus, ja, alle, die immer einen Bulli hatten und diese Surfer-Fantasie und alles, was da, das wird sich garantiert super, super verkaufen. Da bin ich, also gerade in Amerika, ja, also das ist dann echt, das kommt dann gerade zur richtigen Zeit. Das könnte mir das Kultauto der E-Auto-Generation vielleicht wieder werden, neben Teslas. Aber das hat ein bisschen mehr Emotionen sogar noch als ein Tesla dann auf jeden Fall, glaube ich.
Sehr schön. Also wenn ihr das kaufen will, Vorzüge kaufen. Aber die Porsche-Idee ist, finde ich, auch gut, weil die Porsche ist nämlich, das Unternehmen soll ja vielleicht irgendwann mal an die Börse kommen und ich weiß nicht, welches Konstrukt dann gewählt wird, auf jeden Fall.
Da muss man aufpassen. Genau. Also wenn Porsche, also der Sportwagenbauer, hat es nichts mit der Porsche SE zu tun. Ja, das wurde ja damals im Zuge dieser Übernahme, ist dann diese eine Holding geworden. Ja, bei Porsche SE hat man noch ein bisschen was anderes mit drin. Aber das ist eben nicht der Sportwagenbauer. Und dann ist ja die andere Fantasie, die vor allem für die VW-Aktie dann auch nochmal entscheidend ist, dass man sagt, wir bringen den Sportwagenbauer Porsche vielleicht, es wurde heute auf der Bilanzpressekonferenz natürlich nicht irgendwie bestätigt, wollen sich nicht zu Gerüchten äußern. Aber das ist natürlich eine Fantasie, die im Markt ist und es wird garantiert auch kommen. Also ich meine, die machen momentan so viele Sachen, um auch auf den Aktienkurs zu treiben und so weiter und so viele kluge Sachen, diese ganze Kommunikationspolitik, du hast es ja gerade angewendet, das finde ich, klar, sie eifern Tesla nach, aber und der Trend ist ja da, aufzuspalten von Siemens angefangen über Daimler, die sie jetzt nachmachen und viele andere, da wird sicherlich dann VW das früher oder später tun und da neue Werte heben und ich habe gestern ja mit Jürgen Pieper gesprochen über diesen Power Day bei VW. Der
hat doch 400 Euro, oder?
Im Börsenabend. Hat er jetzt bei mir in der Sendung nicht so explizit gesagt. Ich habe ihn gefragt, ob man denn da auch mal Richtung Teslas Marktkapitalisierung dann sich bewegen kann. Und er meinte, ja, durchaus. Also wenn sie Porsche noch abspalten und so weiter, dann kann man in diese Richtung marschieren. Und wenn Tesla ein bisschen zurückkommt, das wären ja dann schon Möglichkeiten, die dann vielleicht da sind.
Wunderbar. Gut. Dann haben wir jetzt beide unsere Zuneigung für VW und du noch deine Zuneigung für Lithium. Wunderbar. Lithium. Übrigens, im Oberrheingraben soll auch Lithium in Deutschland gefördert werden. Habe ich gerade gelesen. Es ist bei Karlsruhe um die Ecke.
Und es gibt ja noch so ein interessantes Projekt, wo man auch aus Geothermie Flüssigkeit,
genau, das ist dieses Ding. Das ist dieses Oberrheingraben.
Das wäre auch eine super spannende Technologie.
Das gibt es, glaube ich, aber
nichts Aktiennotiertes, worauf man da irgendwie wetten könnte oder sowas.
Deutsches Ingenieurwesen.
Aber das wäre natürlich, meine, deswegen, wir sind in Deutschland, wir dürfen uns auch nicht immer so schlecht reden, ja. Und von daher, da ist schon viel, viel da, was wir auch können. Und manchmal, das hat der Jürgen Pieper gestern auch gesagt, sozusagen, vielleicht ist VW jetzt auch mit dem Bau 6-Bit Gigafactories, wollen sie ja bauen eben. Mhm. Nicht Victories, sondern Factories.
Genau. Mhm. Viel mehr als bisher gedacht.
Ja, und bisher die geben jetzt ordentlich Zunder einfach, ja.
Und machen mit wem zusammen?
Er sagt.
Teilweise mit BP. Ich habe ja immer gesagt, ich bin ja BP-Aktionär, ich muss es offen zugeben, es ist schmutzig, ja, aber man darf diese alten Werte, das werden wir jetzt gleich beim Wasserstoff auch mitkriegen, um mal aufs nächste Thema zu kommen, darf man nicht abschreiben, weil bei all der Freude, die du über deine Batterien und sonst wie, die Batterien müssen hergestellt werden, da muss auch Energie her, die Autos müssen hergestellt werden, da brauchst du auch Energie. Und das alles zu glauben, käme aus der Batterie, da muss auch irgendwie noch andere Energieträger genutzt werden. Und da kommen wir nämlich zum
Wasserstoff und der großen Fantasie. Ich bin ja schon immer skeptisch, vor allem gegen diesen übertriebenen Hype. Ja, natürlich brauchen wir in einem gewissen Maß auch Wasserstoff für den Energiemix der Zukunft. Das ist keine Frage, das ist ja auch ganz unbestritten. Aber ich glaube, dass Wasserstoff definitiv kein Antriebsmittel für Pkw sein wird. Und das ist ja eigentlich die ganz große Fantasie, die sich dann auch am Aktienmarkt immer speist, dass Wasserstoff, dass die Batterietechnik nur eine Übergangstechnik ist und dann kommen die Wasserstoffautos und werden durchstarten. Die Fantasie gibt es schon seit 2000. Damals haben wir schon in Ballard Power investiert, da war ich auch schon mal dabei. Ja. Und seitdem hat sich dieser Markt überhaupt nicht entwickelt. Da gab es auch immer irgendwelche jauchzenden Prognosen über irgendwelche Absatzzahlen. Die Wahrheit ist, sie gehen zurück. Eine absolut ernüchternde Zahl ist die Zahl der verkauften Wasserstoff-Pkw im letzten Jahr in den USA. Rate mal, wie viel es waren. 937 Stück. 937. Hm. Die kann man wirklich alle einzeln ausliefern. Und das ist dann noch, das ist ein Minus.
E-Autos von Daimler. Die haben genauso viele ungefähr.
Ja, von Daimler. Ja, klar. Die sind ja noch nicht dabei. Aber Teslas und alle anderen haben natürlich viel, viel mehr abgesetzt. So, das ist nämlich vor allem, ist es ein Minus von 55% zum Vorjahr. Also wir sehen hier einen rückläufigen Trend. Und wir sehen ja auch, dass die deutschen Autobauer sich mehr oder weniger da auch verabschieden.
Opel nicht. Der Herr Schelle hat gesagt.
Okay, Opel.
Der hat gesagt,
dass
es da noch eine Chance gäbe. Aber gut, egal.
Also insgesamt waren ja im Vergleich dazu, weltweit waren es 3 Millionen Elektroautos, die verkauft worden sind im letzten Jahr. Und da geht der Trend, ist halt steigend, 38% plus. Also wenn man irgendwie sagt, der Trend is your friend, muss man einfach jetzt mal konstatieren, dass der Trend ganz eindeutig zu Elektroautos geht. Und das ist dann halt irgendwann auch exponentiell, weil das ist dann auch, sprichst ja immer vom Netzwerkeffekt bei Bitcoin, aber das ist natürlich bei E-Autos noch viel, viel wichtiger, weil natürlich je mehr Autos da sind, desto mehr Ladesäulen und je mehr Ladesäulen, desto attraktiver wird dann natürlich auch ein E-Auto. Und wer irgendwann mal sich eine Wallbox in die Garage gebaut hat, der ist einfach beim E-Auto gefixt, der wird beim E-Auto bleiben.
Kennst du diese Wallboxen? Die sind total spittlich. Ich habe letztens mal eine gesehen und dachte so, damit macht jemand Geld. Das ist einfach nur so eine Steckdose, die man reinsteckt. Also diese Wallboxen, wo dachte ich immer, das wäre irgendwie große Ding, da war so ein kleines Ding drin.
Ja, also eine Wallbox. Das ist jetzt keine Schnellladestation,
eine Wallbox. Genau, das ist nichts. Das ist einfach nur so ein komisches Ding.
Das ist
was
zum Übernachtladen, aber das ist...
Ja, aber toll war das jetzt nicht.
Was heißt toll?
Ich meine, das ist einfach nur irgendwie eine Steckdose, die mit irgendwie was zusammengeschraubt ist. Aber da weiß ich, dachte, das wäre jetzt richtig Technologie. Und dann würdest du dein Ding in 12 Minuten aufladen, wie der Hedi sagt.
Das brauchst du doch nicht. Zu Hause hast du ja die Zeit, ja? Also da brauchst du keinen Aufwand. Deswegen sind die ja auch nicht so teuer und deswegen macht es halt Sinn.
Toll sind die jetzt
und
nicht.
Dann übrigens eine Fantasie, die ja auch der Dies und VW jetzt forcieren, dass sie sagen, das Auto, das dann auch angeschlossen ist, das über Nacht geparkt ist oder tagsüber, wann auch immer, das wird auch nochmal zum Speicher und damit kannst du auch noch als Autoinhaber Geld verdienen. Das ist ja eine andere Geschichte, die auch die E-Mobilität fördert und vor allem dieses Speicherproblem dann auch hilft, weil du einen riesigen Speicher hast, wenn du diese ganze Flotte der E-Autos zusammenschalten kannst. All das spricht einfach für E-Mobilität und deswegen, ich glaube, der Pkw-Markt ist definitiv ein für alle Mal für Brennstoffzellen verloren und Brennstoffzellen sind einfach, die Autos sind ja auch wahnsinnig teuer, kosten glaube ich 80.000 Euro aufwärts. Es gibt kaum Modelle, ich glaube 3 Modelle oder sowas.
Toyota
Toyota und Hyundai, ja, also 3 Stück irgendwie. Und im Vergleich dazu, was jetzt die Hersteller an Modellen im E-Auto-Bereich haben und immer mehr bringen, sind es also unheimliche Unterschiede. Dann gab es zum Beispiel von Ballard Power Zahlen im abgelaufenen Jahr, erwirtschaftete der Branche, ein Veteran, muss man sagen, ein Umsatz in Höhe von 103 Millionen US-Dollar, 103 Millionen, ja. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Minus von 2%. Dann gab es noch einen Verlust von rund 50 Millionen, also die Hälfte von diesem mickrigen Umsatz war noch Verlust. 50, ich frage mich wirklich, wie Ballard Power diese 20 Jahre überlebt hat, ja. Und dann hatten sie halt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung da eine Marktkapitalisierung von 8 Milliarden Dollar. Ja? Und da haben wir halt dann wieder ein Fantasie-Kurs-Umsatz-Verhältnis. Ja? Das sind halt einfach die Dinge, die einfach nicht zusammenpassen. Und ähnlich ist es bei vielen anderen. Ja? Dann gibt es immer ja auch noch technische Probleme beim Tanken und so weiter. Ist ja eben nicht so, wie du in der Tour bist und fährst einfach hin und putz, voll also da vereisen. Der Tankzapfen, weil das ist einfach unheimlich komplex.
Stimmt, so E-Autos, das ist nie passiert, dass die Batterie alle war, wenn es kalt
aber
war.
Es ist unheimlich, nein, es ist eben nicht so, wie wir einfach tanken und da Benzin rein, sondern weil der Wasserstoff hochexplosiv ist, kann nur unter extremer Kälte transportiert werden, unter Hochdruck und so weiter und so fort. Und deswegen gibt es da enorme Probleme, was man immer wieder liest. Und dann ist halt einfach die Geschichte, dass die Energieeffizienz, das ist eigentlich nochmal das Hauptthema, dass Wasserstoffautos einfach einen unheimlich schlechten Wirkungsgrad haben. Moderne Lithiumantriebe, die bringen 75% der Primärenergie als Vortrieb auf die Straße. Das heißt also, die Energie, die irgendwie halt erzeugt worden ist, der Strom letztendlich, den kriegt man dann auf die Straße und Wasserstofffahrzeuge, die kriegen nur 30% davon auf die Straße. Und das ist halt überhaupt kein Verhältnis. Ja? Da kann man nicht einfach mal ein Auge zudrücken. Und wir haben es nun den Ökostrom ja auch nicht so reichlich, dass man sagt, ach scheißegal, wenn es nur 30% sind. Nein, auch der Ökostrom ist knapp und deswegen macht das überhaupt keinen Sinn, hier auf Brennstoffzellen bei Autos zu setzen, wenn man so einen Energieverlust hat.
Aber du hast ja den Ökostrom, nutzt du nur dann, wenn er nicht anderweitig gebraucht wird. Und dann ist der Ökostrom, egal wie teuer, billig oder sonst wer,
deswegen
ist völlig egal,
bevor er irgendwie
wegkommt und der Strompreis negativ ist, wie wir ganz häufig haben, hast du besser Wasserstoff.
Aber das ist jetzt eine Übergangsfrage. Wie gesagt,
wenn man... Es wird ewig so bleiben. Die Sonne wird dir den ganzen Tag scheinen, der Wind wird auch nicht immer wehen. Du wirst immer Überschussstrom
haben. Aber mit dem Überschuss kannst du keine Flotten betreiben. Diesen Überschuss, den kann man durchaus dann wegen mehr in Wasserstoff umwandeln. Und den verwendet man dann für Stahlwerke, für die Stahlindustrie. Da braucht man ihn wirklich, weil da hat man keine Alternative, um es anders CO2-neutral zu gestalten, weil da braucht man wirklich dann das auch für die Hochenergie und die Energie, dass man diese Hitze zustande bringt. Das kannst du nicht einfach mit normalem Ökostrom machen. Das kannst du für die Zementherstellung einsetzen. Für all diese Anwendungen, da macht Wasserstoff Sinn. Und da kann man wunderbar den Überschuss...
Aber
das, nein, aber das ist wirklich, das sind Nischenprodukte.
Das sind keine Nischen.
Das sind
Energie?
Nischen. Nein.
Strom für die Chemieindustrie, Strom für die Stahlindustrie.
Nicht Strom.
Strom für die Energie für die Sachen. Das nennst du Nische?
Das nenne ich Nische.
Das ist doch keine Nische.
Das ist eine absolute Nische.
In einem
Nische.
Industrieland wie Deutschland sagst du eine Nische. Dann würde ich jetzt mal beide Argumente hier bringen, weil wir jetzt schon fortgeschrittene Zeit haben. Also ich würde erst mal sagen, in der Schule hätte man gesagt, Thema verfehlt, weil es ging ja nicht um Wasserstoffmobilität in Autos, sondern es ging um Wasserstoff insgesamt. Und jetzt hast du ganz viel über Wasserstoffantrieb geredet. Ich habe keine Ahnung, ob sie irgendwann Wasserstoff-PKWs durchsetzen, aber wo sich auf jeden Fall Wasserstoff durchsetzen wird, meines Erachtens ist bei größeren LKW, da kann ich mir schon vorstellen, dass da die Batterie nicht ausreicht und dass man dafür das braucht. Aber Wasserstoff insgesamt ist wirklich, und was du auch noch verwechselt hast, vielleicht das vorher noch, dass du sagst, diese kleinen Krauter, die es überall gibt, die nichts verdienen und sonst wird, dass das jetzt schon mit Wasserstoff das Gleiche ist. Das, natürlich gibt es viele, viele Glücksritter, die da unterwegs sind und alle das Wort Wasserstoff dran pinnen, aber es hat ja nichts mit dem Wasserstoff per se zu tun. Und da glaube ich schon, dass ein Megamarkt entsteht. Und ich glaube schon, das wird so ein Markt, es gibt ja Schätzungen von 2,1 Billionen Dollar, die da passieren werden. Da gibt es einmal Brennstoffzelle, dann gibt es Elektrolyseanlagen. Du musst ja diese Wasserstoff auch herstellen. Und dann gibt es die Infrastruktursachen. Und ich glaube, um CO2-frei zu werden, ist das der viel größere Hebel, mit Wasserstoff das zu machen, weil du für Industrie, für Stahl die Sachen hast. Und dann das Zweite, was du ja nicht vergessen darfst, du musst ja die Transformation der dekarbonisierbaren Teile der Ökonomie, das kriegst du, wenn du das umwandeln willst, dann kommst du am Wasserstoff wirklich nicht vorbei. Und wir werden dieses Jahr, 2021, haben wir wieder eine UN-Konferenz, ich glaube im November oder so, und da wird auch politisch kann ich mir vorstellen, was jetzt alles für Elektrosubventionen rausgegeben werden. Da kann ich mir vorstellen, wird auch nochmal da richtig was mit Subventionen passieren. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass das einfach das Thema viel größer wird. Und das, wenn du erstmal auch in größeren Massen das herstellst, wenn du es in machst, dann hast du auch diese Energieeffizienz, die du angekreidet hast, die wird dann wesentlich besser werden.
Auch nicht wesentlich besser, weil das Grundproblem ist, dass du es ja ständig wandeln musst. Ja? Da brauche ich auch kein großer Physikkenner sein, sondern wenn ich sage, okay, ich muss erstmal den Ökostrom wieder umwandeln in ein Gas, dann muss ich das Ganze irgendwo auf den
Lasterpacken,
flüssig, aber ich muss es umwandeln, muss es dann irgendwo aufwendig transportieren, lagern
und dann kommen wir zum Zweiten, was du auch, was
und dann
wir
muss
haben
ich
einen riesen, wir haben
in
Deutschland ein riesen Netz, wo wir mit so Gaspipelines haben. Und dieses Netz mit den Gaspipelines kannst du beispielsweise nutzen. Power to Gas heißt diese Strategie. Da musst du nicht unbedingt immer so ein Linde-Auto rumlaufen lassen, wo dann irgendwie Linde draufsteht, wo du es reinpackst, sondern das kannst du direkt da in dieses Gasnetzwerk einspeisen, dann hast du das Problem auch der Storage nicht und so weiter. Und dann das zweite Problem ist, du hast ja viele, sagen wir mal, herkömmliche Energieformen noch, die du auch noch weiter brauchen musst. Du kannst mir nicht erzählen, dass du morgen alles abstellst und wir nur noch vom Ökostrom leben. Das wird nicht passieren. Das wird nicht in China passieren, das wird nicht in Deutschland passieren, das wird nirgendwo so schnell passieren. Und dafür, und selbst wenn du mal Windflaute hast und irgendwie keine Sonne hast, du brauchst immer noch eine andere Energieform. Und für diese Energieform ist Wasserstoff auch spannend. Und für diese, was auch spannender ist, dass du selbst die klassischen Energieformen wie Öl oder so, die kannst du auch, das ist ja blauer Wasserstoff, indem du einfach da ein intelligentes Verfahren machst, kannst du auch Öl, da kannst du den CO2 abscheiden, dann hast du die kannst du dann lagern, das ist diese berühmte Carbon Storage Strategie, das kannst du auch machen und dann kannst du auch diesen alten CO2-schmutzigen Energieträger, den du noch weiter brauchen wirst und den du nicht von heute auf morgen abstellen kannst, kannst du dann in Wasserstoff umwandeln. Auch da hast du nochmal einen neuen Energieträger, der CO2-neutral ist. Da hast du natürlich, wirst du sagen, das sind Altlasten, die haben wir dann 100 Jahre, haben wir dann irgendwelche CO2-Tabletten irgendwo lagern, in Salzstöcken, lieber das als Atommüll, würde ich dagegen sagen. Und
führst du jetzt hier die Diskussion alleine, oder was?
Genau, ich will jetzt nicht, genau. Und deswegen kann ich mir vorstellen, Wasserstoff ist ein Riesending und ich würde dir als Wette anbieten, der Invesco Solar ETF gegen den LNG Hydrogen Economy.
Okay.
Das sind ja zwei.
Pure Plays,
ja, genau.
Wunderbar.
Und soll ich dir sagen, wer mehr verloren hat zuletzt? Deiner. Aber
wahrscheinlich, ja.
Ja, und natürlich ist es ein Risiko, ist steigende Zinsen für beide Sachen, weil ja beides was ist, was für die Zukunft gemacht ist. Aber ich würde sagen, da muss ich dieser Hydrogen Economy auch ein riskantes Ding, auch nur was als Beimischung, auch, ist auch nichts als Spaßinvestments.
So
genau. Genau, das muss man immer dazu sagen. Und diese Branche ist auch anders, wirklich nur für Zocker geeignet. Aber da würde ich denken, da kann der mindestens mithalten. Ich würde sogar sagen, der wird von jetzt ab besser laufen. Das ist bisher beide. Der eine gibt's
aber ein Wort noch zum blauen Wasserstoff, das muss schon noch gesagt werden. Das eine ist natürlich dieses Risiko der Lagerung. Da würde man sagen, wir pressen das in so einem alten Gasstollen rein und dann wird es wieder zubetoniert und dann ist es wieder weg. Also das Risiko, das Risiko, dass das da wirklich drin bleibt, ist es wirklich wie in so einer Art Atomlager. Ist nicht ganz so hochexplosiv wie Atommüll, aber ähnlich. Ja? Also da bei irgendwelchen Erdbeben, was auch immer es passieren kann in der Zukunft, da würde ich auf jeden Fall nicht wetten drauf. Und die andere Geschichte, bis eben Umweltschützer und Klimaschützer sagen, dass blauer Wasserstoff überhaupt keine Lösung ist. Und die sagen, blauer Wasserstoff hilft dem Klimaschutz nicht, sondern er schadet ihm, ist, weil vor allem auch schon bei der Erdgasförderung so viel Gas austritt, bevor man das überhaupt in den blauen Wasserstoff um.
Was passiert mit der Batterieförderung, wenn du eine Batterie baust? Ist da auch irgendwie, ist es auch eine Sauerei?
Das ist vielleicht auch mal eine Sauerei, aber das
aber
ist
nur
nicht,
mal.
Nee, aber das ist nicht permanent. Ist ja nicht permanent.
Ja, aber einmal.
Das ist eine dein einmalige
Auto ist 100.000
Sache.
Euro. 100.000 Kilometer gefahren mit einer Batterie. Bevor du einmal mit einem Elektroauto gefahren bist, hast du schon mal 100.000 Kilometer auf der Uhr dein CO2 verbraucht. Also ehrlich, jetzt willst du nicht erzählen,
in den Brennstoffzellen, in den Wasserstoffautos auch Batterien drin sind, ja, weil die brauchen ja auch nochmal eine Zwischenspeicherbatterie. Das ist ja das Nächste. Da gibt es ja so viele Probleme bei den Autos. Ja, da brauchst du ja auch nochmal diese Technologie auch nochmal mit drin. Das ist ja auch Technik, die du rumfährst, was ist auch nochmal in
den Elektromotor.
Aber auf jeden Fall hast du bis zu 50%, bis zu 50% der gesamten Erdgasemissionen entstehen schon bei der Förderung, zum Beispiel eben auch das sehr klimawirksame Gas Methan, das da austritt und so weiter. Also das ist überhaupt keine Lösung. Das redet sich die Gas- und die Erdölindustrie schön und will sich da irgendwie greenwashen, aber das blaue Wasserstoff ist vielleicht mal eine Übergangstechnologie für ein paar Notsituationen, aber das ist keine irgendwie Chance, irgendwie klimaneutral zu werden. Und das ist überhaupt keine Zukunftstechnologie. Man muss jetzt auf grünen Wasserstoff setzen, ja. Und dann hast du eben das Problem.
Hast du auch Wasserstoff?
Ja, aber du wirst den nicht ausreichend produzieren können für alle Anwendungen. Du bist ja noch nicht mal, wir haben, glaube ich, 50% vom Strom überhaupt alternativ erzeugt, ja, in Deutschland. Wenn wir jetzt mehr E-Autos bekommen, dann kommen wir ja kaum hinterher. Man braucht natürlich solche Storage-Lösungen, da kann man auch mal vielleicht ein Wasserstoffwerk dann einsetzen. Aber mir geht es ja darum, dass ich sage, dieser große Hype, den wir auch am Aktienmarkt in Sachen Wasserstoff sehen, ja. Das ist eine riesige Blase und ich will immer wieder davor warnen, weil der geht ja davon aus, dass Wasserstoff überall, dass überall Wasserstofftankstellen entstehen, die Nell dahin baut. Das wird nicht passieren. Die Dinger sind ja auch schweineteuer und das wird nicht passieren. Es werden sich bei BP die Schnelllader durchsetzen von VW vielleicht, ja, aber nicht keine Wasserstofftankstellen. Und dann ist dieser ganze Hype, der auf eine Riesenbranche und diese ganzen Beschäftigungen, die da genannt werden. Das ist ja nicht das Kleine, dass wir da und dort mal Wasserstoff als Notversorgungsspeicher nehmen und für die Stahlindustrie und für die Zementindustrie und vielleicht für
alles
Langstrecken, für Schiffe, für Flugzeuge.
30% des deutschen BIP ist Industrie. Nur das zur Information. 30%, knapp 28% des deutschen
Bruttoinlandsprodukts
sind Industrie.
Nein,
und Industrie braucht Energie. Und wenn das
nicht
eine Nischenveranstaltung ist, dann sage ich Glückwunsch.
Nein. Nicht jede Industrie braucht diese Hochenergie, wie Stahlerzeugung, wo du irgendwelche 1000 Grad herstellen musst.
Energie brauchst du
trotzdem. Ja, aber das schaffst du mit dem normalen Strom auch. Ja?
Also. Gut, jetzt haben wir die Welt. Ich würde sagen, kurz
vor.
Wir haben die Welt umrundet.
Genau.
Und, bis nächste Woche werden wir den Sieger oder die Siegerin mit unserem wunderbaren Plakat und der 100 gezogen haben. Und dann, das werden wir machen. Und ansonsten würde ich sagen, gebt uns 5 Sterne, macht ein paar gute Kommentare dazu.
Das freut immer.
Freut immer. Abonniert uns, sprecht über uns, empfehlt uns euren
Denkt
Freunden.
Immer über eigene Investments nach, auch gerade bei zockigen Ideen.
Und immer denken, es ist
wirklich,
ihr müsst selber dafür gerade stehen, was ihr
macht. Es ist eure Entscheidung. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Ja, auch nochmal von uns persönlich. Es sind einfach nur Ideen, die wir hier nennen. Und jeder ist für das verantwortlich. Und auch der Defner hat keine Glaskugel. Und ich bin auch schon ganz oft auf die Schnauze gefallen und habe immer wieder mir blutige Hände geholt. So.
Weil jetzt sieht
nicht heute
so gut.
Ist wieder verheilt. Also die Warte-Handgriffe sind verheilt. Die Jumia-Handgriffe, der Tesla-Handgriff.
Ach, wunderbar.
Selbst E-Hang.
E-Hang?
Ehang kommt auch wieder, ja?
Wirklich?
Ja, Aber,
das gucke ich jetzt nach. Das muss
riskant,
ich nochmal.
Riskant.
Ich gucke nochmal einmal bei Risiko,
alles Aktien, die ich im Depot habe.
Ach, Zinnwald Lithium ist hier auf meinem Bildschirm jetzt immer noch wunderbar. Das werde ich mir. Ich glaube, alleine schon, um damit zu reden, muss ich mir für 16 Cent.
Für 16 Cent eine kaufen.
Eine kaufen.
Du wartest auch schön bis morgen. Lass mal erst mal geben den Vortritt, ja. Und dann. Ja,
alle Menschen, die heute Abend hören, die kriegen den Vortritt.
Dann haben wir null Interessenskonflikte. Und die war auch gar nicht. Nennen müssen dann mehr.
So, prima. So.
Ansonsten sagen wir Tschüss
und Ciao.
Bleiben Bulle
und Bär und
Defner
und Chapitz.